Direkt aus Europa Nummer 375, Seite B.
Deutschlandfunk, Gesichter Europas.
Les visages de l'Europe. Caras
d'Europe. Europe.
Europäische Ansichte. Europa.
Eine Französin mit französischer Mutter und deutschem Soldatenvater über ihre schwierige Kindheit.
À l'école, je n'étais jamais appelée par mon prénom, c'était toujours debout la Flint.
In der Schule hat mich der Lehrer nie mit meinem Vornamen aufgerufen. Immer hieß es nur, Flint, steh auf. Und wenn ich meine Aufgaben nicht richtig gemacht hatte, schlug er mir mit einem Lineal auf die Finger. Oft waren sie völlig geschwollen. Bis ich 18 war, hatte ich keinerlei Freunde. Ich wurde überall geschnitten.
Das Schicksal der deutsch-französischen Kriegskinder. Mit Reportagen von Susanne Krause. Am Mikrofon begrüßt sie Norbert Weber. Als am 22. Januar 1963 Staatspräsident de Gaulle und Bundeskanzler Adenauer im Élysée-Palast den deutsch-französischen Freundschaftsvertrag unterzeichneten, wurde offiziell die Aussöhnung zwischen beiden Ländern besiegelt. Aus Feinden sollten Freunde werden. Regelmäßige Konsultationen zwischen den Regierungen wurden vereinbart, Jugendaustauschprogramme, Städtepartnerschaften. Die Versöhnung Deutschlands und Frankreichs wurde zum Fundament des heutigen vereinten Europa. Ein dunkler Fleck in der Erfolgsgeschichte der deutsch-französischen Aussöhnung und bis vor wenigen Jahren in Frankreich noch ein Tabuthema waren die sogenannten Kriegskinder. Jene Kinder, die deutsche Besatzungssoldaten mit französischen Frauen zeugten. Nach Schätzungen sollen es rund 200.000 sein. Ihre Existenz wurde jahrzehntelang in der Geschichtsschreibung einfach verschwiegen, denn was sich de Gaulle und sein Nachkriegsfrankreich nicht eingestehen wollten, war, dass viele seiner Landsleute mit den als sehr korrekt beschriebenen Besatzern kollaborierten, harmonisch zusammenlebten und manchmal sogar Liebesbeziehungen hatten. Bei Hans Flint war es ein bisschen anders. Flint kam als Panzerjäger im Dezember 1943 in die Gegend von Brest. Da war er gerade 17. Ende August 1944 war er im sogenannten Kessel von Falaise, als die Alliierten 40.000 deutsche Soldaten festnahmen. Flint landete in britischer Kriegsgefangenschaft, später wurde er dann den Franzosen überstellt. Nach dem Ende der Kriegsgefangenschaft kehrten die meisten Deutschen in ihre Heimat zurück. Nicht so Flint. Er blieb. Er war dem Charme einer Französin erlegen. Flint lebt noch heute in Montabar, einem 300-Seelen-Ort im Hinterland von Caen, einer Region, in der die Wunden des Krieges immer noch nicht restlos verheilt sind.
Hans Flint hat sich seine karierte Schirmmütze tief ins Gesicht geschoben und sich auf den Weg zu seiner Marie-Thérèse gemacht. In Montabar ist es ruhig an diesem Vormittag, eigentlich wie immer und zu allen Tageszeiten in dem kleinen Dorf im Norden Frankreichs. Auch auf dem Friedhof am Waldrand trifft er keine andere lebende Seele. Gleich eingangs, an zentraler Stelle, steht hier das Kriegerdenkmal, auf dem die Namen der Toten der beiden Weltkriege eingemeißelt sind. Zügig steuert der 82-Jährige auf die letzte Grabreihe linker Hand zu. An zwei hellgrauen, glänzenden Granitblöcken, geschmückt lediglich mit drei kleinen steinernen Tafeln mit Gedenksprüchen, macht er Halt. Flint nimmt seine Schirmmütze vom Kopf und verbeugt sich still.
Hier liegen ist meine Frau und meine Tochter. Im einsamen Jahr, das ist 60, ja? 60 Jahre zusammen gelebt und gut ausgekommen. Vielleicht unter ein bisschen Streit, stimmt schon, kommt immer vor. Ja? Und so schlimm war es aber nicht. Ja?
Dass er eine Französin heiraten wollte, hat der junge Mann damals den Eltern in Deutschland nur indirekt mitgeteilt. Er bat schriftlich um die für die Trauung nötigen Papiere.
Es war damals, wie ich angefasst habe, eine Geburtsurkunde und einen Taufschein zur Heirat. Mein Vater war gleich mit einverstanden, hat nichts gesagt, hat mir aber die Papiere geschickt. Aber die Mutter hat mir geschrieben, ob ich daran denke, dass wir eben mit Frankreich dauernd Krieg gehabt haben, und nachdenke an die Kinder, die später geboren auf der Welt kommen, wie es aussehen kann. Und in dem Moment würden eben deine Kinder und unsere Kinder, die hier sind, sich bekämpfen später. Da hat meine Mutter dran gedacht. Naja, ich habe da dran nicht gedacht, weil für mich war es unmöglich, so weiterzumachen, wie wir uns bekriegt haben. Das ist ja klar, wir haben nicht alles erlebt, was unsere Vorfahren erlebt haben, aber man kann nichts daran ändern. Weitreise. Deutschland, Kiel. Auf Wiedersehen.
2 Jahre ist Marie-Therese nun schon tot, doch im Herzen von Hans Flint lebt sie weiter. Obwohl schon 82, hat der großgewachsene Mann einen strammen, kerzengeraden Gang. Sein schlohweißes, dichtes Haar kämmt er stets sorgfältig nach hinten. Mit seinen breiten Händen habe er immer zugepackt in seinem Leben, erzählt der rüstige Rentner lächelnd auf dem Nachhauseweg. Als Elektriker, Dachdecker, Mechaniker und Schmied habe er hart gearbeitet, um seine 8-köpfige Familie durchzubringen. Nach dem Krieg, als in der Gegend um Montabaur alles in Schutt und Asche lag, war er, obwohl Deutscher und ehemaliger Feind, aufgrund seines handwerklichen Geschicks ein gefragter Mann. Hier auf dem ehemaligen Bauernhof ist seine Frau Marie-Therese aufgewachsen. Hans Flint lernte sie 1947 kennen, als er von ihrem Vater gebeten wurde, den Pflug zu reparieren. Wenn er erzählt, bleibt sein Zeigefinger immer wieder in der Luft stehen, als wolle er all die Momente markieren, die sein Leben prägten. Mit seinen Kindern spricht Hans Flint seit jeher Französisch, denn Deutsch haben sie nie gelernt. Tochter Marivonne, heute 60 und Milchbäuerin im Nachbardorf, bedauert dies mittlerweile sehr. Doch früher sei eben alles anders gewesen, erzählt sie. Als Kind der Schande, als Tochter eines Deutschen, sei sie im Dorf schikaniert, missachtet und ausgegrenzt worden.
Ich wurde überall geschnitten. Mein Bruder hat sich oft geprügelt. Er schlug zu, sobald ein Kind unseren Vater als dreckigen Bosch, als scheiß Deutschen beschimpfte. Für mich war das eine sehr schlimme Zeit. Es ging so weit, dass ich irgendwann gar nicht mehr aus dem Haus ging und mich völlig abkapselte. Im Dorf fand immer mal wieder eine Feier oder ein Fest statt. Die Flints wurden dazu nie eingeladen.
Aufmerksam lauscht Hans Flint seiner Tochter. Manchmal nickt er zustimmend. Mit dem ganzen Körper drückt er seine Lebenshaltung aus. Es ist, wie es ist.
Einmal wurden meine beiden ältesten Mädchen auf dem Schulweg von den Söhnen des späteren Bürgermeisters belästigt. Sie lauerten ihnen auf und zerrissen ihre Schulhefte. Da bin ich im Auto hinter den Burschen her und habe sie im Feld gestellt und sie zu ihren Eltern gebracht und denen berichtet, was passiert war. Ich habe den Eltern gesagt, ich will, dass eines klar ist. So etwas darf nicht wieder passieren. Und ab dem Tag war Ruhe.
Mein Leben ist erst normal geworden, als ich heiratete und ins Nachbardorf gezogen bin. Dort waren die Leute freundlicher zu mir. Meine Kindheit und Jugend waren eine schlimme Zeit und ich kann heute sehr gut nachempfinden, wie es ist, wenn jemand ausgegrenzt wird. Es tut mir in der Seele weh, wenn ich junge Leute sehe, die ausgeschlossen werden. Mein Sohn beispielsweise mag die Araber nicht und ich appelliere immer wieder an ihn: Nein, da bist du im Unrecht. Ein Kind bleibt ein Kind und man darf es nicht ausgrenzen. Und ich sage ihm, gute Menschen gibt es überall.
Ich wollte irgendwann nach Deutschland zurück, aber meine Frau sagte mir klipp und klar, ich bin bereit, dich zu heiraten, aber ich gehe nicht mit dir nach Deutschland. Viele Jahre später hat sie das bedauert und zu mir gesagt, wenn ich geahnt hätte, was auf uns zukommt, dann hätte ich damals besser auf dich gehört.
Hans Flint erzählt das alles sehr nüchtern. Amüsiert erinnerte sich dabei an die Worte eines deutschen Kameraden, der Ende der 1970er Jahre einmal zu ihm sagte: Wir sind damals gekommen, Frankreich zu besetzen, und heute sind wir immer noch da. Dann umwölkt sich seine Miene. Bei seinen Friedhofsbesuchen, sagt Hans Flint, werde ihm jedes Mal bewusst, dass die Vergangenheit noch längst nicht aufgearbeitet sei. Die Gräber seiner Frau und seiner 1996 verstorbenen Tochter drehen allen anderen Toten den Rücken. Es war die Anordnung des damaligen Bürgermeisters.
Anders als die Kinder von Hans Flint wuchsen die meisten der 200.000 Kriegskinder in Frankreich ohne ihren leiblichen Vater auf, oft auch ohne zu wissen, wer ihr Erzeuger überhaupt war. Denn viele fielen an der Ostfront, gerieten in Gefangenschaft oder kehrten später wieder zu ihren Familien nach Deutschland zurück. Die Mütter der Kriegskinder wurden nach der Befreiung von ihren Landsleuten als Nazi-Huren beschimpft, kahlgeschoren durch die Straßen getrieben, gedemütigt, manchmal sogar interniert. Auch die Enfants Maudits, die verfluchten Kinder, die Kinder der Schande, wie sie genannt wurden, mussten für die verbotene Liebe ihrer Mutter büßen. Sie wurden verhöhnt, geächtet, ausgegrenzt. Auch Muguette Pinault, Jahrgang 1942, kennt ihren Vater nicht. Sie hat keinerlei Erinnerung an ihn und erfuhr erst kürzlich, dass er wohl bei ihrer Geburt dabei gewesen sei und ein Glas Champagner auf ihr Wohl erhoben habe. Seit 21 Jahren ist die 69-Jährige nun schon auf der Suche nach ihrem deutschen Vater und hat in mühsamer Recherche herausgefunden, dass er wohl Peter mit Vornamen hieß und im nordfranzösischen Städtchen Évrécy nahe Caen in der Kommandantur stationiert war, wo auch ihre Mutter arbeitete. Diese kam, als Muguette 2 Jahre alt war, bei einem Bombenangriff ums Leben. Die Großmutter kümmerte sich fortan um die kleine Muguette. Kaum volljährig, zog sie dann in einen Pariser Vorort und erfuhr mit 27, dass ihr Vater ein deutscher Wehrmachtssoldat war. Jahrzehnte hütete sie ihr Geheimnis aus Scham, aus Schande. Auf der Suche nach der verlorenen Hälfte ihrer Identität ist sie noch immer.
Diesen Brief hier schickte mir Valentin Schneider, ein Historiker aus Caen. Er hat herausgefunden, dass in meinem Heimatdorf Évrécy damals die Einheit des Landesschützenregiments 313 unter Befehl des Hauptmanns Götz stationiert war. Das Beste wäre wohl, eine Suchanzeige zu starten. Da schreibe ich rein, dass ich jemanden suche, der damals zum Regiment gehörte und der mir erzählen kann, wie es bei den Landesschützen in Évrécy zuging.
Die Idee mit der Suchanzeige verleiht Muguette sichtbar neue Hoffnung. Bis die Realität sie einholt, wie ihr Mann Roger anmerkt.
Versuche mal, in der Normandie etwas über das Schicksal der deutschen Besatzer rauszukriegen. Bei Leuten, die ihre Kinder oder ihre Eltern verloren haben, deren Haus zerstört wurde. Das Einzige, was ihnen von damals im Gedächtnis blieb, ist der Krieg.
Neulich habe ich einen Kriegsveteranen in der Gegend angerufen. Ich sagte mir, ich versuch's einfach mal. Er fragte, worum geht es, Madame? Und ich meinte, ach, wissen Sie, ich würde gern Leute ausfindig machen, die meine Mutter kannten. Er bot an, am 11. November bei der Zeremonie zum Ende des Ersten Weltkriegs sich mal umzuhören. Aber es war ihm anzuhören, dass er sich fragte, was ich wohl genau wollte. Und da dachte ich mir, ich sage ihm einfach die Wahrheit, dass ich glaube, dass mein Vater deutscher Soldat war und ich Leute suche, die ihn eventuell kannten. Da war plötzlich Stille am anderen Ende der Leitung. Und dann sagte er mir, also Madame, im Leben muss man nach vorne schauen. Und er verabschiedete sich mit den Worten, ich rufe Sie an. Ich habe nie mehr etwas von ihm gehört. Als ich meinen deutschen Vater erwähnte, war es aus.
Nadine, die Nachbarin, muss heim.
Josiane Krüger quälte sich ein Leben lang mit ihrer Abstammung als Kriegskind und fühlte sich am Rande der Gesellschaft. In ihrem 2006 veröffentlichten Buch »Né d'amour interdit, ma mère était française, mon père soldat allemand« erzählt sie unter anderem von ihrem ersten und einzigen Treffen mit ihrem deutschen Vater nach dem Krieg.
Ich konnte meinen Blick nicht von diesem unbekannten Fahrzeug abwenden, das uns langsam näher kam. Es hielt neben uns, wohl um Auskunft zu erbitten. Ich glaubte, in Ohnmacht zu fallen, als der Fahrer ausstieg und auf mich zukam, den Blick fest auf mich gerichtet und nicht auf meine Freundinnen. Sie ließen sich jedoch nichts von diesem Schauspiel entgehen. Mochte auch die Gestalt ein bisschen gekrümmt sein, die Haare völlig ergraut und die Züge vorzeitig gealtert, ich erkannte sie auf der Stelle. War es die Ähnlichkeit oder der Ruf des eigenen Blutes? Der Mann erkannte mich wieder und streckte mir ohne zu zögern seine Hand entgegen. Meine Füße waren wie am Boden festgenagelt, mein Geist in einer anderen Welt, mein Wille komplett erlahmt, als ich seine Arme um meinen Körper spürte. Den Kopf an seine Schulter gelehnt, begann ich sanft zu weinen. Als meine Mutter dies erblickte, wäre sie fast in Ohnmacht gefallen. Mein Stiefvater hingegen ließ keine Gefühle erkennen. Offiziell waren wir Fremde füreinander. Mit den wenigen französischen Brocken, die ihm einfielen, erklärte er uns, dass er krank sei, das Herz. Meine Mutter versuchte, die Gründe für sein Kommen zu erfahren, aber er erwähnte niemals meinen Brief. Er sagte einfach, dass er uns in P. gesucht und sich von dort aus bis zu uns durchgefragt habe. Meine Mutter schien sich mit diesen Erklärungen zu begnügen. Nach 3 Tagen ist er wieder abgefahren.
Josiane Gruguère ist ein Ausnahmefall, denn die meisten Kriegskinder sind immer noch auf der Spurensuche nach ihrem Vater. Die Spurensuche nach den Franzosen, die rund um den Zweiten Weltkrieg in Deutschland waren, gezwungen als Kriegsgefangene oder im freiwilligen Arbeitsdienst, ist eher mühsam. An die 2 Millionen Franzosen, zur großen Mehrheit Männer, junge Männer, hielten sich zwischen 1940 und 1945 in Deutschland auf. Ihre Unterlagen verteilen sich auf verschiedene Archive. Eines dieser Archive sammelt immerhin die Akten all der Kinder, die damals in Deutschland zur Welt kamen, gezeugt von einem französischen Vater. 20.000 sollen es laut Schätzungen wohl alleine in der späteren französischen Besatzungszone sein. Jahrzehntelang wurden diese Akten im elsässischen Colmar aufbewahrt, im Archiv der französischen Besatzung in Deutschland.
Alice Lamy öffnet die Tür zum zweiten Durchgangsraum im Erdgeschoss. Erst vor wenigen Jahren stießen die Archivmitarbeiter in unausgepackten Kisten auf die vergessenen Dossiers der Kriegskinder, ordneten sie nach und nach alphabetisch und systematisch in Registern.
Wir haben uns ein Prinzip verordnet, die Mütter nicht zu verurteilen, wenn sie ihre Kinder zur Adoption freigaben. Denn dafür gab es viele gute Gründe. Wenn wir heute hier im Archiv Menschen helfen, ihre Vergangenheit als Kriegskind nachzuspüren, sind wir sehr bemüht, ihnen die damaligen historischen Zusammenhänge zu erklären. Wir versuchen, diesen Menschen klarzumachen, dass ihre Mutter häufig keine andere Wahl hatte, als sie wegzugeben. Jeder Fall ist ein Einzelfall. Verdammen hilft da gar nichts. Häufig gibt es nicht einmal eine Erklärung. Man muss es einfach akzeptieren.
Viele Deutsche auf der Suche nach dem verschollenen französischen Vater entdecken im Archivdossier ungeöffnete Briefe ihres Erzeugers. Paris hatte die Zustellung verboten. Nicht nur Deutsche, auch Franzosen wenden sich an sie, um die leibliche Mutter in Deutschland ausfindig zu machen. Die französischen Adoptiveltern hatten sie nie über ihre Herkunft aufgeklärt.
Erst lange nach dem Tod der Mutter hat Gérard Perrieux erfahren, er war der lebende Beweis ihres Fehltritts mit einem deutschen Soldaten in Saint-Malo. Sein Schicksal wurde davon entscheidend geprägt. 2002 entschloss sich der Rentner, sein Leben aufzuschreiben und in einem kleinen Verlag seiner Region herauszugeben.
Ich hatte so lange Zeit als Franzose gelebt und entdeckte nun, dass ich Sohn eines Teutonen war. Das raubte mir mehrere Nächte lang den Schlaf und ich brachte mir erneut diese Epoche ins Bewusstsein. Das Debakel von 1940, das Elend, Frankreich unter Marshal Pétain, die deutsche Besatzung. Ich brachte mein belastendes Erbe Lydie nahe. Aber sie ist eine Frau und also mit einer Sensibilität ausgestattet, die Männern einfach fehlt. Im Gegensatz zu mir gelang es meiner Frau, all das Kriegerische dieser Epoche auszuklinken. Für sie beschränkte sich meine Entstehungsgeschichte auf zwei junge Leute voller Leidenschaft und sie versicherte mir, es handelt sich um eine schöne Liebesbeziehung. Etwas anderes kann ich da nicht erkennen. Das Problem war nur, ich unterstellte meiner Mutter eine Form von Kollaboration. Wie war das nur möglich? Wieder und wieder stellte ich mir diese Frage, bis ich mir endlich sagte, dass Lydie recht hat. Es war eine schöne Liebesgeschichte. Ab da begnügte ich mich mit einem positiven und zuversichtlichen Gedanken. Meine Mutter hatte ganz einfach mit einem schönen, jungen Mann eine wunderbare Zeit erlebt. Nichts ist normaler als das.
Als 2003 der Regionalsender France 3 erstmals eine Dokumentation über die Kriegskinder im französischen Fernsehen ausstrahlte, löste dies ein großes Echo aus. Viele der einstigen Kinder der Schande, die zuvor dachten, ein exotischer Einzelfall zu sein, trauten sich nun an die Öffentlichkeit und einige schlossen sich zu Interessengemeinschaften zusammen. Zum Beispiel der Amicale Nationale des Enfants de la Guerre, kurz ANEC genannt. Auch Francis Bouloir ist Mitglied bei ANEC. Er war mit einer der ersten, der vor zwei Jahren die doppelte Staatsbürgerschaft beantragte und auch erhielt, nachdem sich kurz zuvor die Regierungen beider Länder auf ein beschleunigtes Einbürgerungsverfahren für die Kriegskinder geeinigt hatten. Vor einiger Zeit hielt er in Ense bei Dortmund, der Partnerstadt seiner nordfranzösischen Heimatgemeinde, Vorträge vor Schülern und Rentnern. Gerade ist er unterwegs zu einer Veranstaltung zum Europatag im französischen Arras.
Seine Stimme zittert leicht, als er neben die Veranstalter tritt und das Wort ergreift.
Ich will Sie nicht lange aufhalten. Ich bin ein Kriegskind. Meine Mutter ist Französin, mein Vater ein deutscher Soldat. Ich habe ihn 60 Jahre nach meiner Geburt ausfindig machen können. Gerade komme ich aus Deutschland zurück, wo ich 9 Vorträge vor Schülern der Mittel- und Oberstufe gehalten habe, um ihnen mein Leben als Kriegskind zu schildern. Meine Vorträge wurden mit großem Interesse aufgenommen. Ich spürte bei den jungen Deutschen den Wunsch, dass ich nie wiederholen solle, was sich vor über 60 Jahren zwischen unseren beiden Staaten zutrug. Das deutsche Volk, die jungen Leute, sind heute für Europa sehr aufgeschlossen.
Aufgeschlossen und interessiert sind auch die Besucher der Veranstaltung im Gewölbesaal des Rathauses von Arras. Stolz zeigt er ihnen seinen roten Pass, den er aus seiner Tasche hervorkramt. Seit November ist er nämlich nicht mehr nur französischer Staatsbürger, sondern auch Deutscher. Eine Geste der Wiedergutmachung, die das Vaterland den französischen Kriegskindern seit Februar 2009 anbietet und die Francis Bouloir ermuntert, aus einem lebenslangen Schattendasein an die Öffentlichkeit zu treten.
Von Kindesbeinen an habe ich mir in den Kopf gesetzt, all die dummen und bösartigen öffentlichen Anschuldigungen, die mir als Kind eines Deutschen widerfuhren, zu überwinden. Ich wusste immer, dass ich deutsch-französischer Abstammung bin. Und nie habe ich das Land meines Vaters abgelehnt, obwohl er nach meiner Geburt für immer in seine Heimat zurückkehrte. Ich habe es mir erspart, über seine Entscheidung zu richten.
Nicht nur in Frankreich, überall in Europa, wo deutsche Wehrmachtssoldaten im Zweiten Weltkrieg stationiert waren, leben heute noch Kriegskinder mit halbdeutscher Abstammung. Nach Schätzungen des europäischen Netzwerks Born of War International Network, in dem sich Kriegskinderverbände aus mehreren europäischen Ländern zusammenschlossen, sind es rund 800.000. Und dann gibt es noch eine andere Kategorie von Kriegskindern, diejenigen, die damals in Deutschland zur Welt kamen, mit zumindest einem ausländischen Elternteil. Auch sie waren Früchte einer verbotenen Liebe. Gérard Portier ist ein solcher Fall. Im November 1944 kam er in einem Miesbacher Krankenhaus zur Welt. Seine Mutter war als junges Mädchen zum freiwilligen Arbeitsdienst von Frankreich nach Bayern gekommen, wo sie einen Kriegsgefangenen kennenlernte, einen französischen Juden. Die ledige Mutter erklärte sich unfähig, sich um das Kind zu kümmern. Ein 12-jähriger Miesbacher, der im Krankenhaus Zeuge dieser Verzweiflung wurde, nahm den Säugling einfach mit zu seiner Familie, wo der Kleine, den sie Gerdi nannten, bis zu seinem 5. Lebensjahr aufwuchs. Der Beschluss der Alliierten, alle in Deutschland geborenen ausländischen Kinder in die Heimat zurückzuführen, veränderte auch Gerdis Leben. 1949 wurde er in ein französisches Waisenhaus gebracht und später dann von einer Pflegefamilie aufgenommen. Er hat recherchiert, seine leibliche Mutter ausfindig machen können und auch seine Pflegefamilie in Miesbach, die er erstmals nach 59 Jahren wieder besuchte. Vor wenigen Wochen war er erneut in Bayern, dieses Mal mit seiner Frau.
Wirre Schicksale, so wie meines, gibt es sicher zu Hunderten. Mir liegt etwas anderes am Herzen. Frankreich ehrt schon die Gerechten, diejenigen, die im Krieg verfolgten Juden geholfen haben. Kürzlich hat Staatspräsident Nicolas Sarkozy auch die Gruppe der Malgré nous rehabilitiert, also die Elsässer, die im Krieg auf deutscher Seite kämpfen mussten.
Il faudrait quand même de la part de la France non pas des médailles, non pas des grands titres.
Ich setze mich nun dafür ein, dass Frankreich auch den Deutschen Gerechtigkeit widerfahren lässt, die sich damals hingebungsvoll um ausländische Kinder kümmerten. Wir sollten fähig sein, anzuerkennen, dass das deutsche Volk nicht nur aus denen bestand, die dem Führer folgten, sondern dass es auch Leute gab, die Mut bewiesen, die trotz aller Widrigkeiten des Kriegs ausländische Kinder aufgenommen haben. Von sich aus, mit vollem Herzen. Dafür sollte Ihnen Frankreich offiziell danken.
Langfristig wird er sein Ziel erreichen, sagt er selbstbewusst. Dann sieht er vom Fenster ein bekanntes Gesicht, springt auf und eilt zur Tür.
Bonjour, Maris, bonjour, ça va?
Bonjour, ça va?
On vous attend déjà.
Fritz Weigel ist eingetroffen. Der Freund aus Kindertagen führt Gérard und Maris Portier in ein Nebenzimmer. Dort warten schon die Halbschwester Anna und ihr Bruder Fritz, der Baby Gérard damals aus dem Krankenhaus von der verzweifelten Mutter wegholte. Anwesend sind auch die Gemeindearchivare. Die von den Listen mit den Namen aller in Miesbach geborenen ausländischen Kinder berichten. 4 Franzosenkinder wie er, viele weitere, deren Mütter Russinnen waren, Polinnen oder Holländerinnen. Auch German Hofeggers Familie hatte ein französisches Ziehkind aufgenommen. Gérard Portiers Einsatz für ein öffentliches Dankeschön bewegt den betagten Gemeindearchivar sichtlich.
Es ist jetzt sehr zu begrüßen, dass Monsieur Portier, dass der sich jetzt um die Sache annimmt und das interessiert ihn und das ist wunderbar.
Vom Bräuwirt geht's die Straße hoch, links um die Ecke zum Haus, in dem Gérard Portier damals mit der Ziehfamilie sehr bescheiden lebte. Er hat den Platz gleich wiedererkannt, an dem er so oft mit der deutschen Großmutter saß, hinterm Haus, auf der kleinen Treppe. Neben ihm geht wortlos seine Frau Maries. Sie entstammt einer Familie von Widerständlern, die von den Nazis brutal verfolgt wurde. Erzogen wurde sie im Geist des deutschen Hasses, und verliebte sich dann ausgerechnet in Gérard, einen Mann, von dem es lange hieß, er habe deutsches Blut in den Adern, bis endlich herauskam, dass sein Vater Franzose war. Mit den Schilderungen seiner Kindheit in der bayerischen Ziehfamilie gelang es Gérard nach und nach, die Schwiegerfamilie von ihrem allgemeinen deutschen Hass abzubringen.
On a quand même des choses qui sont pour nous très très...
Meine Frau und ich, wir sind uns sicher, dass wir zu einem Mentalitätswandel beitragen können. Heute betrachten die Verwandten von Maries die Vergangenheit mit anderen Augen. Jetzt sind sie bereit, mit den ehemaligen Todfeinden eine andere Beziehung aufzubauen. Und diese Erkenntnis führt weit über den eigenen Familienkreis hinaus.
Sie hörten Gesichter Europas. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 374. Für das Schulsystem sind in Deutschland die 16 Bundesländer zuständig. Meist ist es so, dass Kinder, die viel lernen wollen, nach 4 Jahren in der Grundschule aufs Gymnasium gehen können. Nach 9 Jahren auf dem Gymnasium kam, bis 2011 die Wehrpflicht abgeschafft wurde, für die meisten Jungen der Wehrdienst, und wenn sie dann studierten, waren sie, wenn sie Examen machten, älter als zum Beispiel in Frankreich. 1997 war der damalige Bundespräsident der Meinung, dass den jungen Leuten in Deutschland zu viele Jahre auf der Schule verloren gehen und das sei auch schlecht für die Wirtschaft. Er sprach sogar von gestohlener Lebenszeit. In der DDR hatte man so etwas wohl auch gedacht. Da gab es keine Gymnasien, sondern alle gingen 10 Jahre lang auf eine Schule, die als Oberschule bezeichnet wurde, und nur wenige kamen auf die erweiterte Oberschule, die EOS, und konnten nach der 12. Klasse Abitur machen. Aber im Saarland ist man auch beim 8-jährigen Gymnasium bei der 3-jährigen Oberstufe geblieben und hat die Sekundarstufe 1 um 1 Jahr auf 5 Jahre verkürzt. Auf dem humanistischen Gymnasium fing man in der 5. Klasse mit Latein an. Von der 7. Klasse an kam Griechisch dazu und in der 9. Klasse entschied man sich für Französisch, Englisch oder Hebräisch als dritte Fremdsprache. Statt mit Latein beginnt man heutzutage aber meist mit Englisch. Da man auf den 8-jährigen Gymnasien 1 Jahr weniger Zeit hat, kommt meist schon im 2. Jahr der Sekundarstufe 1, also in der 6. Klasse, die 2. Fremdsprache dazu. Während der ganzen Zeit auf dem Gymnasium sollen die Schüler in 8 Jahren so viel Unterricht haben wie in 9 Jahren. Während die Schüler des 9-jährigen Gymnasiums zum Mittagessen nach Hause gehen, haben die Schüler auf dem 8-jährigen Gymnasium schon in der 7., 8. und 9. Klasse 34 Wochenstunden. Das geht nur, wenn sie auch mal Nachmittagsunterricht haben. Aufs Mittagessen in der Schule sind aber die meisten Schulen gar nicht eingerichtet. Um etwas zu lernen, braucht man aber nicht nur Unterricht, sondern auch Zeit, um über das Gelernte nachzudenken, um zu wiederholen, was man nicht vergessen will, und um Hausaufgaben zu machen. Je mehr Übungen man macht, desto besser behält man, was man gelernt hat. Weil die Kinder nun zu Hause zu wenig Zeit für Hausaufgaben haben, verlegt man einen Teil der Hausaufgaben in die von der Kultusministerkonferenz vorgeschriebenen Unterrichtsstunden. Diese Stunden fehlen dann aber für den Unterricht und deshalb sollen die Schüler weniger lernen. Angeblich steht auf den Lehrplänen vieles, was man gar nicht zu lernen braucht. Wer mehr Unterricht hat, hat weniger Zeit für sich selber, für Sport, Musik und andere Interessen. Die Schule wird zum Hauptbestandteil des Tages und der Woche. Für viele Schüler ist die Belastung durch die Schule zu groß, wenn sie in 8 Jahren lernen sollen, wofür man auf 9-jährigen Gymnasien 9 Jahre Zeit hat. Viele leiden unter Einschlaf- und Durchschlafstörungen und unter psychogenen, also seelisch bedingten Kopf- und Bauchschmerzen. Hilfe bekommen viele Schüler in Nachhilfeinstituten. Die gab es früher in Deutschland nur ganz selten, aber je weniger Zeit die Lehrer haben, um den Schülern im Unterricht alles gut zu erklären, desto größer ist der Bedarf an Nachhilfeunterricht. Auch viele Studenten geben, um Geld fürs Studium zu verdienen, Nachhilfestunden. Damit kann man heutzutage in Deutschland ziemlich viel Geld verdienen, auch wegen der 8-jährigen Gymnasien. Ein Schüler, der zu den Ersten gehört, die 2009 schon nach 8 Jahren auf dem Gymnasium, also schon am Ende der 12. Klasse Abitur gemacht haben, hat gesagt, er hat trotz der Belastung durch die Schule nicht aufs Handballspielen verzichtet und auch noch, um etwas Geld zu verdienen, 5 Jahre lang Zeitungen ausgetragen. In der ehemaligen DDR ist man an das Abitur nach 12 Jahren Schule gewöhnt, aber im Westen hielten 2010 nur 7% die Verkürzung von 13 Schuljahren auf 12 für gut. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 374. Danke.